Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Nicola Reik. Nach verstärkten russischen Angriffen auf Ziele in der Ukraine hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die NATO nochmal um mehr Luftabwehrraketen gebeten. Auf X forderte Zelensky dazu schnelle Entscheidungen ohne Bürokratie. NATO-Generalsekretär Mark Rutte schrieb ebenfalls auf X, er wolle mit den Verbündeten darüber sprechen, wie man der Ukraine weitere Mittel zur Luftabwehr beschaffen könne. Nach ukrainischen Angaben waren vorher bei schweren russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die umliegende Region mindestens 17 Menschen getötet und mehr als 40 Menschen verletzt worden. Zelensky hatte anschließend gesagt, mehr Abwehrraketen hätten Menschenleben retten können. Er wirft den westlichen Verbündeten schon seit Monaten vor, der Ukraine nicht genügend Abwehrsysteme zu liefern. Nach der Entdeckung einer Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen ermitteln mehrere Sicherheitsbehörden. Es gibt die Vermutung, dass Russland für die Drohne verantwortlich ist. Der Flughafen ist ein Frachtdrehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Und die Drohne wurde in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs entdeckt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt trifft sich heute Abend mit Vertretern der Sicherheitsministerien der Länder. Auch der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter geht von einem russischen Anschlag aus. Er hat Besprechungen mit der NATO gefordert. Die USA haben ihre Hilfe im Kampf gegen den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo aufgestockt. Laut dem US-Außenministerium werden zusätzlich umgerechnet etwa 210 Millionen Euro bereitgestellt. Damit steigt die US-Hilfe im Kongo auf mehr als 500.000. Die US-Regierung rief andere Länder dazu auf, ebenfalls mehr zur Bekämpfung der Krankheit zu tun. Vorher hatte der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, die Behörden im Kongo zu mehr Konsequenz im Kampf gegen den Ebola-Ausbruch gedrängt. Bei einem Besuch in Kongos Hauptstadt Kinshasa sagte Ghebreyesus, dass sich das Virus in außergewöhnlichem Tempo ausbreitet und die Gesundheitsdienste stärker dagegen vorgehen müssen. Die Demokratische Republik Kongo hatte den Ebola-Ausbruch Mitte Mai bestätigt. Seitdem haben die Behörden knapp 3.900 bestätigte Fälle und mehr als 1.700 Ebola-Tote gemeldet. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris haben deutsche Athleten und Athletinnen einige Medaillen gewonnen. Im Mixed-Synchronspringen vom Turm ging die Silbermedaille an Pauline Pfeiff und Ole Rösler. Pfeiff ist schon Vize-Weltmeisterin und es ist das dritte Mal bei dieser EM, dass sie Silber holt. Zweimal Gold hat Florian Wellbrock geholt, einmal heute Morgen im Freiwasser über die 5 Kilometer und gestern schon auf der 10 Kilometer Freiwasserstrecke in der Seine.
Das Wetter.
Einige Regionen kriegen Gewitter ab von der Mitte bis in den Nordosten und südlich der Donau. Da kann es auch Unwetter geben. In der Nacht gewittert es dann im Osten und Südosten weiter. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 13 Grad runter. Auch morgen sind Regen und teils heftige Gewitter im Südosten angesagt und Schauer an der Nordsee. Ansonsten bleibt es trocken und es wird kühler. 21 bis 31 Grad morgen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
Herzlich willkommen, wie schön, dass ihr bei uns seid. Wir sind achtsam und wir hätten auch vor all diesen vielen Jahren, mal hören, es sind jetzt 6 Jahre, ne?
Ja, das ist krass, oder?
Wir machen das jetzt hier schon seit 6 Jahren und wir hätten auch vor 6 Jahren nicht gedacht, dass wir das so lange machen, weil wir dachten, naja gut, wir sprechen über Achtsamkeit und dann sind wir irgendwann fertig, aber wir sind noch lange nicht fertig und je länger wir es machen, desto mehr merken wir, dass wir noch lange nicht fertig sind, denn es gibt so viel zu erzählen. Wir sprechen über Wohlbefinden, über Körperliches, über Geistiges, über Bildung, über Politik haben wir schon gesprochen, über Städtebau, über Bäume, übers Gärtnern, über Hunde- und Katzenbesitz, über alle möglichen Therapieformen, über wie wir unseren Körper besser fühlen, wie wir besser kommunizieren miteinander, wie wir vielleicht bessere, achtsamere Eltern sind und. Und heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema ausgegraben, beziehungsweise, Mahjong, du hast das ausgegraben, weil du es selber ausprobiert hast. Ne? Kannst du vielleicht ganz kurz mal sagen, wie heißt denn das heutige Thema?
Genau, das heutige Thema heißt Pain Reprocessing Therapy, also kurz PRT, PRT. Und ich habe mir das gewünscht, weil aus Eigeninteresse und also ich finde es total spannend und das ist gerade mein Lieblingsthema.
Ha, sehr gut. Du hast es dir ausgesucht, weil du sehr viel dazu erzählen kannst, aus eigener Erfahrung. Ganz kurz natürlich nur nochmal, solltet ihr vielleicht das erste Mal dabei sein. Wir sind Dr. Mahyum Nguyen. Sie ist Therapeutin, Psychologin, Dozentin, Autorin und kann jetzt auch mit dem Thema, worüber wir heute sprechen, auch praktizieren und anderen Menschen helfen. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Radiomoderatorin, Autorin, Gründerin, Keynote-Speakerin, Workshopgeberin. Wir sind beide große Fans unserer Themen, sind da auch immer sehr, ja, ich sag mal, emotional involviert in all diese Themen. Also wir machen das nicht nur irgendwie beruflich, sondern wir leben das tatsächlich und lieben diese Themen und lesen Bücher und schreiben uns Nachrichten und tauschen uns aus und so weiter. Also, dann fangen wir jetzt mal an mit Pain Reprocessing Therapy. Ich bin sehr gespannt. Kannst du mal vielleicht ganz kurz erstmal wirklich klären, was ist das?
Also, das ist ein psychotherapeutisches Verfahren, was relativ neu ist, ja, für chronische Schmerzen, wo man weiß, dass es keine ausreichend körperliche Erklärung für diesen Ursprung des Schmerzes gibt. Also vor allen Dingen Rückenschmerzen, das kann aber auch Migräne betreffen. Und die Grundannahme von diesem Pain Reprocessing Therapy ist, Schmerz ist natürlich immer real und wird auch so empfunden, aber es entsteht vor allen Dingen dadurch, weil das Alarmsystem im Gehirn überaktiv ist. Und es liegt nicht daran, dass irgendein Gewebe beschädigt ist oder so, also nichts Körperliches, sondern weil dieses Alarmsystem im Gehirn überaktiviert ist, Signale fehlinterpretiert, also direkt immer als Alarm, Alarm. Und die ganze Therapie zielt darauf ab, dass wir lernen, dass dieser Prozess umkehrbar ist. Also man kann neu lernen, dass der Schmerz, also dass diese Alarmsignale nicht gefährlich sind. Weil wir wissen ja Neuroplastizität, wir können unser Gehirn formen. Und man lernt einfach, es ist ein Fehlalarm des Gehirns. Und dadurch hat man ja einen ganz anderen Umgang mit dem Schmerz.
Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also zum Beispiel, wir hatten einmal eine Folge zum Thema Fibromyalgie. Ne, so ja. Muskelschmerzen, Fatigue und starke Erschöpfung und so. Würdest du sagen, das zum Beispiel gehört auch dazu?
Ja, das ist also, weil ein Anteil davon doch auch, also es gibt zum Beispiel bei Migräne, da wissen wir, das ist schon auch eine körperliche Komponente dabei, also eine neurologische Erkrankung, aber ein anderer Anteil ist schon auch durch diese Sensitivität, dass man, und ich spreche selbst darüber als Betroffene, weil ich selbst Migränepatientin bin, ich weiß, das ist neurobiologisch, das ist vererbt worden, so, ne, aber ein anderer Teil ist auch, dass ich mich dann zum Beispiel immer wieder total verrückt gemacht habe, dass ich gedacht habe, so, warum hast du deine Magnesium nicht genommen oder sowas? Oder es fängt so ein bisschen an mit dem Schmerz und dann war ich schon im Katastrophisieren drin. Und das ist halt dieser psychische Teil. Und tatsächlich ist Pain Reprocessing Therapy, das ist eine Mind-Body ein Verfahren, ein Therapieverfahren. Ne? Weil wir wissen, es ist nicht nur das Körperliche, sondern die Art und Weise, wie wir darüber denken, wie wir fühlen, hat einen ganz großen Einfluss, vor allen Dingen, wie wir es interpretieren.
Und warum tut etwas weh, das nicht kaputt ist?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Schmerz ist ja vor allen Dingen ein Warnsignal an unser Gehirn. Also ein ganz klassisches Beispiel, wenn man Schmerzen erklärt ist, wir legen unsere Hand versehentlich auf eine Herdplatte, dann ziehen wir ja direkt weg irgendwie die Hand. Das ist schon so ein ganz instinktives, so ein Reflex, weil wir uns schützen möchten. Aber es gibt Beobachtungen und auch Studien dazu, die zeigen, Schmerzen können auch entstehen, wenn keine Gewebsschäden vorhanden sind, also wenn nichts kaputt ist. Und ein Fallbeispiel, was immer wieder genannt wird aus dem British Medical Journal, war ein Fall, das war ein Bauarbeiter, der sprang da auf der Arbeit da auf dem Brett und dann ist ein riesiger Nagel in seinen Stiefel durchbohrt worden. Und dann hat dieser Bauarbeiter erzählt, was krasse Schmerzen, also eine heftige Schmerzreaktion. Als er dann im Krankenhaus war, haben die Ärzte den Stiefel ausgezogen und haben dann gesehen, der Nagel, der war zwischen seinen Zehen. Der war gar nicht in dem Fuß drin so, aber die Schmerzen waren trotzdem total real. Und früher war das so, dass man erstmal mit Fallbeispielen gearbeitet hat. Aber es gibt auch Studien, also eine Studie, da haben Teilnehmende, die haben wie so einen Helm aufbekommen, so ein Gerät, und denen wurde gesagt, durch diesen Helm wird jetzt gleich Strom geleitet. Und das Gerät war überhaupt nicht angeschlossen. Und trotzdem hat die Hälfte dieser Teilnehmer berichtet, dass sie dann Kopfschmerzen entwickelt haben. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele in diesem PRT, die zeigen sollen, das Gehirn kann Schmerz erzeugen, obwohl objektiv einfach gar keine Gefahr ist. Also es können ganz harmlose Signale sein, aber wenn wir die als gefährlich interpretieren oder allein schon die Erwartung haben, boah, das wird schrecklich wehtun, dann entsteht richtiger Schmerz und auch nicht so Schmerz, das tut wirklich weh und man kann das auch sehen, ja, im Gehirn. Man nennt das neuroplastischen Schmerz, ja. Also wenn das keine Gewebsschäden sind, die vorliegen und trotzdem wird Schmerz erlebt.
Oder Nocebo-Effekt auch, ne? Also weil es gibt ja einmal den Placebo-Effekt, dass wenn ich denke, dass ich Medikamente einnehme und auch wenn es nur Zuckerpillen sind, könnte es sein, dass es sich dadurch verbessert, was auch immer mein Leiden ist. Und der Nocebo-Effekt ist ja das Gegenteil. Wenn ich denke, etwas fügt mir Schaden zu, wie der Nagel bei dem Mann im Schuh oder eben wie der Strom in meinem Gehirn, dann habe ich die Schmerzen. Und da habe ich mal gelesen, dass das eben der Nocebo-Effekt ist, ne?
Genau. Und was ich wichtig finde hier ist, rennt bloß nicht überall rum und sagt jetzt den Leuten, die da irgendwie chronische Schmerzen haben, so, hey, das bildest du dir alles ein, das ist nur in deinem Gehirn. Das ist total schrecklich, ja, weil es ist wirklicher Schmerz, der erlebt wird. Also wir lernen nur, wie die Ursprünge halt unterschiedlich sind und wo wir quasi den Fuß in die Tür reinsetzen können, um was zu verändern. Also es ist ganz wichtig, das ist eine Erklärung, aber sprecht den Menschen bloß nicht ab, dass es kein echter Schmerz ist, den sie spüren, weil das ist sehr wohl sehr, sehr schmerzhaft.
Also auch neuroplastischer Schmerz ist Schmerz.
Ja, natürlich. Genau.
Ja, genau. Und woran erkennt man jetzt, dass eben der Schmerz, den man vielleicht selber hat, wenn ihr gerade zuhört, ne? Und unser Gehirn macht ja immer das. Wir hören etwas, wir lernen etwas, irgendwas kommt rein und man denkt sofort, bin ich betroffen? Habe ich das? Mhm. Geht es hier auch um mich? Ne? Also woran erkenne ich dann, dass Schmerz neuroplastisch sein könnte?
Das ist so ein Gesamtbild aus mehreren Hinweisen. Einmal der Schmerz, wenn der begann, ohne dass es irgendwie eine erkennbare Verletzung gab oder so. Oder der Schmerz, der hält deutlich länger an, als eine Verletzung normalerweise braucht, um zu heilen. Also man ist irgendwie hingefallen oder so, ne? Und eigentlich weiß man, die Knochen brauchen so und so viel Zeit, um zu heilen. Aber 3 Jahre danach hält der Schmerz immer noch an. Das wäre dann schon mal so ein Indiz dafür, ja? Oder der Schmerz begann in einer stressigen Lebensphase. Ein weiteres Indiz ist, der Schmerz ist wechselhaft. Mal ist er stärker, mal schwächer. Mal wandert er durch den Körper oder tritt erst nach einer bestimmten Aktivität auf. Weil wenn das ja wirklich eine Gewebsschädigung ist, also wenn irgendwas wirklich kaputt ist, dann müsste es ja dauerhaft dort wehtun. Ne? Und ich sage das mal so, weil viele Menschen, wenn die auch Rückenschmerzen haben, die denken ja, okay, das ist irgendwie so eine Wirbel, die irgendwie da verschoben ist oder so. Oder suchen ganz doll nach irgendwie Muskeln, die irgendwie so doll verhärtet sind. Die sind auch teilweise verhärtet, ne? Aber das ist nicht die Ursache dafür. Ja? Also das heißt, wenn der Schmerz in seiner Intensität irgendwie so variiert, ist das auch schon so ein Zeichen, wo man hellhörig werden könnte. Und natürlich auch, wenn Ärzte keine ausreichende körperliche Ursache finden. Also wenn man alles abgegangen ist an Ärzten, Heilpraktikern, Chiropraktikern, was weiß ich nicht was, und keiner hat irgendwie eine Erklärung, könnte das auch ein Zeichen sein. Oder so unzusammenhängende Beschwerden. Also irgendwie mal Kopfschmerzen, dann Rückenschmerzen, Übelkeit. Also das passt irgendwie vom Bild her auch gar nicht zusammen. Oder man reagiert auf Dinge, die eigentlich gar nichts mit dem Körper so zu tun haben. Bestimmte Geräusche, sogar die bloße Vorstellung einer Bewegung oder so, und dann löst es schon Schmerz aus. Ja.
Und du hast einen Buchtipp auch da, weil wir sagen ja immer, oder ich sage immer, wir machen ja ein kleines Fensterchen in jedes Thema auf. Wir können es nicht bis zur absoluten Erschöpfung hier besprechen, weil sonst wären wir 6 Stunden irgendwie hier bei der Arbeit für eine Folge und hätten wahrscheinlich immer noch nicht alles gesagt. Deswegen natürlich auch immer wieder hier Studien, Buchtipps und so weiter, damit ihr weiterlesen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich glaube, ich bin hier gemeint quasi. Wie heißt denn das Buch?
Das Buch, das heißt Wege aus dem Schmerz, der bahnbrechende wissenschaftlich bewährte Ansatz zur Heilung chronischer Schmerzen von Ellen Gordon und Alan Siff, erschien 2023 im Unimedica Verlag und ich kann das wirklich total empfehlen. Ellen Gordon litt selbst an chronischen Rückenschmerzen und das sind halt so richtig krasse Nerds, ja. Die sind zusammengekommen, auch nur mit einem Internisten und haben dieses Verfahren entwickelt. Also es basiert auch auf schon bewährten Dingen aus der Schmerztherapie, kombiniert Achtsamkeit und so. Aber später werde ich ja auch Studien nochmal zeigen. Ich habe sowas noch nie gesehen, ja. Also als ich davon erfahren habe, ich dachte so, krass, wie geht es, dass durch relativ wenig Aufwand Menschen so nachhaltig geholfen werden kann. Und bei diesen Trainings, wo das einem vermittelt wird, also wenn man sich zu diesem Therapeuten ausbilden lassen kann, da waren halt super viele andere Therapeuten weltweit, die selbst irgendwie an Schmerzen litten. Ne? Also ich habe ja dazu gefunden, weil ich halt die Migräne hatte.
Ja, und genau. Du ja auch.
Ja,
du
genau.
Bist ja auch dazu gekommen, weil du selber betroffen bist.
Ja, und ich habe halt mit den Methoden, die ich so kannte, auch nur mit der Achtsamkeit, das hat mir nicht geholfen, ja. Und dann habe ich das halt gefunden und zum Beispiel auch Long-Covid. Also die Studien sind gerade in der Pipeline, die sind noch nicht erschienen. Auch die Studien zu Migräne, da gibt es erste Fallbeispiele oder so. Aber ganz viele Menschen, die da waren, die haben gesagt, dieses PRT hat ihnen mit Long-Covid geholfen. Und zu Long-Covid gibt es ja noch nicht so viele Behandlungsmaßnahmen. Ja. Und das ist echt, also ich war so begeistert, bin ich ja. Genau.
Also wie gesagt, nur nochmal, um das festzuhalten, diese Studien sind gerade in der Mache. Ne? Mhm. Die werden jetzt gemacht. Die hast du jetzt noch nicht dabei zu Long-Covid. Aber vielleicht wollt ihr die Folge mit jemandem teilen, der vielleicht Long-Covid hat. Der, weil man ist ja dann auch interessiert, Neues zu entdecken, der sich vielleicht für PRT interessieren könnte. Aber du hattest eben auch nochmal ganz kurz von Angst gesprochen. Und davon, wie Angst natürlich auch Schmerzen befeuern kann oder dazu führen kann. Bei dir war es auch so, du hast gesagt, nein, wenn man Angst hat vor der Migräne oder keine Ahnung, ne, bei meinem Freund ist es dann zum Beispiel der Wetterumschwung oder so, ne, wenn man weiß, oh nein, es ist wieder soweit, dass dann Angst und Schmerz auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten.
Genau, es gibt diesen sogenannten Angst-Schmerz-Kreislauf. Also der Schmerz löst Angst vor weiterer Schädigung oder weiteren Symptomen aus. Also wenn es jetzt die Migräne ist, die Kopfschmerzen kommen und dann denkt man, oh Gott, ich kann jetzt gar nicht mehr arbeiten gehen oder so. Oder es wird dann jetzt irgendwie 8 Stunden dauern. Und diese Angst, die versetzt das Gehirn aber wieder in Alarmbereitschaft. Dann weiß das Gehirn, okay, jetzt muss ich besonders aufpassen. Und alle Signale, die dann reinkommen, erzeugen dann wieder Schmerz. Und das wiederum erzeugt mehr Angst. Und dann ist man in diesem Kreislauf drin. Und was PRT, finde ich, so schön macht, ist, die zeigen nochmal auf, es gibt auch Variationen von Angst. Also wenn man Leute fragt, ja, hast du eigentlich Angst vor deinem Schmerz? Da kann es sein, dass manche gar nicht sagen, dass sie unbedingt so ängstlich sind. Viele würden eher sagen, sie sind frustriert. Also sowas wie, oh, ich hasse meinen Körper, warum tut er mir das an? Oder verzweifelt, ne? Vielleicht hört das nie wieder auf, werde ich arbeitsunfähig werden oder ungeduldig oder so ein Druck oder auch so eine Irritation oder Schuld- oder Schamgefühl. Und da sagt PRT, im Grunde genommen sind das alles Variationen von einer Form von Angst, weil es befeuert jedes Mal unser Alarmsystem dann. Also wenn ich so einen Gedanken habe, oh Gott, das hört nie auf oder sowas oder ich brauche jetzt noch mehr Befunde und bin dann so hartnäckig irgendwie und gehe von einem Arzt zum anderen. Das sind alles Variationen von starken, ängstlichen Gefühlen, die dann diesen Kreislauf wieder befeuern.
Weil man natürlich im Umkehrschluss, wenn man einfach sagt, ich akzeptiere den Schmerz, ich bleibe jetzt damit einfach so sitzen, fühlt man sich ja auch so ein bisschen hilflos und ausgeliefert. Ja, ne? Wenn man sagt, genau. Na gut, ich mache jetzt gar nichts, alles ist fein. Das ist ja auch schwierig, wenn man Schmerzen hat.
Nee, das ist sehr schwierig, genau.
Dann gehen wir mal zur PRT-Behandlung. Also was kann man machen, was passiert da? Die besteht aus 5 Schritten oder
genau, 5 Schritten, Baustein. Ne? Vielleicht ganz grob erstmal so am Anfang, dann können wir uns die einzelnen Schritte nochmal angucken. Mhm. Im ersten Teil, so ähnlich wie wir es heute in der Folge auch hatten, da ist die Psychoedukation super wichtig. Also mal aufzuklären, was ist der Ursprung von Schmerz, was passiert da eigentlich im Gehirn und es gibt halt die Neuroplastizität, man kann das umkehren. Dann würde man persönliche Beweise sammeln, da sage ich gleich was dazu. Und dann das Kernstück von der PRT ist, dass man lernt, die Schmerzempfindung aus einer Perspektive von Sicherheit wahrzunehmen. Ja? Und dann guckt man sich auch andere emotionale Bedrohungssituationen an und würde auch versuchen, aller positiver Psychologie allgemein positive Gefühle und Empfindungen zu verstärken, zu vermehren im Leben.
Also man kann schon sagen, dass dieses PRT eine Sprachtherapie ist. Also man unterhält sich darüber.
Genau, das ist eine Psychotherapie. Man sitzt da so, es gibt auch Gruppenformate, aber es ist sonst so, Therapeut und Patient sitzen da und es ist eine Gesprächstherapie, so wie ganz normal, so Verhaltenstherapie quasi.
Ganz okay. Also es gibt keine Geräte, Sensoren, Maschinen.
Nein, keine Maschinen oder sowas, sondern eine Psychotherapie. Ja. Das funktioniert alles mit Sprechen. Und dieser erste Punkt, diese Aufklärung des Schmerzmechanismus, das ist auch ein ganz, wie ich eben schon sagte, ein wichtiger Punkt, dass Patienten lernen und offen dafür sind, dass der Schmerz auch ohne eine Schädigung stattfindet. Und das ist wirklich so die Krux, weil viele Menschen, die kommen, wenn sie Schmerzen haben und denken, nee, das ist irgendwas in meinem Rücken beispielsweise. Und wenn dann diese OP dann durchgeführt wurde beispielsweise, oder was habe ich schon alles gehört, Wirbel versteift werden oder so richtig krasse Operationen. Ne? Erst wenn das geschieht, dann wird der Schmerz aufhören. Und was ganz oft der Fall ist, die machen dann diese Operation und dann ist der Schmerz trotzdem noch da. Ne? Und deshalb lernen, hey, es gibt eine andere Ursache und sich dafür auch Zeit zu nehmen und zu sehen, das ist eine Interpretation, die eine Fehlinterpretation des Gehirns. Ganz objektive Signale sind nicht gefährlich. Und die haben dann so Beispiele wie, also wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat oder Rückenschmerzen und das zieht so, ne, dann sagen die halt so, naja, zum Beispiel, wenn du jetzt zur Akupunktur gehst oder zu einer richtig krassen Thai-Massage, da willst du ja, dass es so ein bisschen zieht, ne, und wehtut. Aber in dem Moment bist du ja ganz entspannt. Aber jetzt, wenn es so plötzlich kommt, dann kommt halt dieses ganz, oh Gott, das ist dieser Schmerz. Und da sieht man schon, es kommt auf den Kontext an. Und wenn man das halt so wahrnimmt, ja, so ein Ziepen, das ist doch gar nicht so bedrohlich, dann merkt man vielleicht auch, dass der Schmerz danach lässt.
Das ist jetzt dann Teil von dem ersten Teil, Aufklärung,
genau, richtig,
über den Schmerzmechanismus.
Ja, richtig.
So, das ist ein super cooler Gedanke, finde ich. Weil auch beim Sport oder so tut es ja weh,
ja,
oft.
Genau, genau.
Wenn man irgendwie trainiert oder so.
Ja.
Und dann sagt man ja auch nicht, oh nein, ich muss sofort aufhören, sondern ja, man macht dann nochmal zwei Wiederholungen von was auch immer man da gerade macht irgendwie. Muss ich gerade dran denken. Das ist ein total faszinierender, guter Gedanke, der einem so im Normalfall gar nicht so kommt.
Nee, ja.
Finde ich.
Ja.
Ne? Deswegen, dafür gibt es ja die Therapie. Okay, und dann, was ist der zweite Schritt? Du hast gesagt, Beweise sammeln. Was heißt das?
Man sammelt Beweise, dass man sich immer wieder daran erinnert, das sind wirklich keine Gewebsschädigungen. Ne? Und diese Kriterien, die wir am Anfang durchgegangen sind, sowas wie der Schmerz hat angefangen, als zum Beispiel jemand verstorben ist oder Arbeitsplatzverlust oder so. Ne? Oder der Schmerz, der wandert immer mal wieder. Und dann schreibt man sich das wirklich als so eine Liste auf. Ja? Weil in diesen Situationen, wo dann dieser Schmerzanfall dann kommt, die sagen auch, wir Menschen, wir sind biologisch dazu fast schon so geprimed, dass wir immer denken, es ist was Körperliches. Wir suchen nicht nach irgendwelchen psychischen Erklärungen. Und in diesen Momenten brauchen wir diese Beweisliste, ja. Oder sowas wie, das MRT zeigt doch, der Rücken ist insgesamt total in Ordnung oder so. Und das schreibt man sich wirklich in der Liste auf und erweitert die auch. Weil wenn man dann zum Beispiel später Übungen macht und sieht, naja, der Schmerz, der lässt ja nach, dann ist das ja wieder ein Beweis dafür, dass da keine Gewebsschädigung stattgefunden hat, sonst... Genau, würde es ja keinen Sinn machen.
Sehr gut. Und unser Gehirn funktioniert ja auch so. Wir wollen Beweise,
genau,
finden.
Richtig.
Wir sind es gewohnt. Das ist die Art, wie wir denken. Wir sagen so, ja, das glaube ich erst, wenn ich Beweise dafür habe. Und deswegen können wir uns ja dann total auf, ich sag mal, die Arbeitsweise unseres Gehirns einstellen an dieser Stelle.
Ja.
Und dann Schritt 3 ist Somatic Tracking. Die Körperwahrnehmung neu einüben. Und das ist ja auch wieder Achtsamkeit. Das machen wir ja hier auch seit Jahren. Wir sprechen ja sehr oft über Körperwahrnehmung. Ne?
Ja, und das Somatic Tracking, das ist wirklich der Wirkfaktor, die Kernübung oder Herzensübung aus dem PRT, dass man lernt, in dem Moment, wo man die Schmerzen hat, das ist eigentlich wie so eine Exposition, dass man nicht vermeidet, sondern dass man hinhört und sich das genau, ja, achtsam betrachtet. Und das besteht aus 3 Elementen. Einmal Achtsamkeit, das, was wir hier immer auch wieder üben. Also so eine neugierige, nicht wertende Beobachtung, zu gucken, was ist denn das eigentlich für eine Empfindung? Kann ich die auch so benennen? Ist es eng? Ist es weit? Sticht es oder so? Ohne das irgendwie so zu verurteilen, verändern zu wollen oder so und dabei zu bleiben. Was die aber hier sagen ist, und da bin ich ja wirklich auch an meine Grenzen gestoßen, nur Achtsamkeit allein reicht nicht, weil wenn man wirklich krasse Schmerzen hat, ist es ja echt schwierig, in diesen Momenten dann dabei zu bleiben, weil alles schreit ja so, oh Gott, hör bloß auf damit, ich will was anderes machen, es soll bloß aufhören. Ne? Das heißt, das ist nur eine Komponente. Eine weitere Komponente ist so eine Sicherheitsneubewertung, dass man dem Gehirn die Botschaft dann auch immer wieder gibt, hey, ich bin in Sicherheit. Also man spürt dieses Ziehen, Brennen und Kribbeln und bemerkt das, sagt aber dann gleichzeitig auch so, hey, wirklich auch laut oder im Kopf, das ist einfach nur so ein Signal. Und ich bin mir gerade dessen bewusst, mein Gehirn interpretiert das jetzt falsch, als gefährlich, aber es ist einfach nur ein Signal. Und das sagt man dann auch so. Also das heißt, zweite Komponente, Sicherheitsneubewertung. Und die dritte Komponente ist, dass man versucht, auch positive Emotionen reinzuflechten. Also während der Übung, dass der Therapeut dann Witze macht, das war so irre, in diesem Training haben wir dann echt so einen Witz nach dem anderen rausgehaut und hier fällt dir noch ein Witz ein oder dir noch ein Witz ein oder so, damit man das so auflockert, ne? Weil Humor ganz spezifisch eingesetzt wird, um da auch wieder was zu koppeln. Weil je positiver die Emotion ist, desto eher weiß ja auch das System, ich bin in Sicherheit. Nur wenn ich irgendwie lachen kann, kann ich auch sicher sein, irgendwie so. Und all diese 3 Komponenten, das ist wie so eine Achtsamkeitsübung. Man schließt die Augen, geht durch den Körper so durch zum Schmerz, beobachtet ihn, wenn er auftritt. Und das ist so das, warum PRT unter anderem funktioniert, durch dieses Somatic Tracking.
Ist das faszinierend, wirklich, weil ich denke, während du das erzählst, erfreue ich mich daran. Ich habe eben mitgelacht, weil ich mir das vorstelle, wie man so noch einen Witz macht und so weiter über den Schmerz. Und man denkt irgendwie reflexartig, na sage mal, das ist doch nicht lustig, Schmerzen zu haben, ne? Man denkt, man geht so ein bisschen in den Widerstand und denkt so, aber darüber kann man doch keine Witze machen. Ja. Aber dass das genau der Punkt ist, weil unser Gehirn nur dann sich ganz besonders sicher und geborgen und wohlfühlt, wenn es lacht. Na klar, das ist ja total logisch. Das ist so eine coole Idee. Mir geht so eine riesige Glühbirne über dem Kopf auf gerade. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu machen.
Ja, ich auch nicht. Ja, genau. Ich auch nicht. Und aber das erfordert natürlich auch viel von dem Therapeuten. Ne? Er muss schon ein bisschen witzig sein oder so ein paar Anekdoten parat haben. Ne? Und was auch eine Kernkomponente ist, weil viele Menschen, die so Schmerzen haben, die haben dann auch so Sicherheitsverhalten oder Vermeidungsverhalten. Also gehen nicht mehr raus in die Sonne, machen bestimmte Bewegungen nicht mehr, machen keinen Sport mehr oder so, vermeiden richtig viele Dinge. Und auch da schrittweise sich dem wieder anzunähern. Man möchte das, den Lebensradius erweitern und dann auch, wenn man so eine, zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich habe ganz lange keinen Sport mehr gemacht, natürlich fängt man jetzt nicht mit dem schwersten Sport an, aber für 10 Minuten mal ins Fitnessstudio und die einfachste Übung, die es geht, und auch da beobachten, was passiert gerade mit dem Körper? Interpretiere ich wieder ein Signal als Katastrophe und übe das immer wieder, um dann auch Beweise zu sammeln? So, ha, es geht doch, das ist, dann kann es ja gar nichts Gefährliches sein.
Hattest du etwas mit deiner Migräne vermieden, was du jetzt wieder machst durch diese Therapie?
Ich habe tatsächlich, also zum schlimmsten Zeitpunkt war es, dass ich dann geguckt habe, okay, welches Datum, wann könnte es auftreten, dass ich mir dann keine Termine reingesetzt habe, ja, dass ich dann gesagt habe, so nee, das, ich kann mich nicht verabreden oder so, ne, oder Wettervorhersage, weil das so ein krasser Trigger für mich ist, dass ich gar nicht mehr die Wettervorhersage sehen wollte, weil ich gedacht habe, so wenn ich das sehe, dann fängt es schon wieder an, ne, und jetzt übe ich mich darin, das geht auch gar kein Problem, oder ich stelle mir sogar schlechtes Wetter vor oder so ein Wetterwechsel, ich stelle es mir vor und sag mir die ganze Zeit so, ich bin in Sicherheit, ist doch nur Wetterwechsel, ne, es ist doch nichts Schlimmes.
Dann machst du einen Witz drüber über den Wetterwechsel.
Ja, oder man verkombiniert es mit was Angenehmem. Zum Beispiel, dann stelle ich mir vor, wie ich meine Katze kuschle, während das Wetter sich kälter wird oder so. Und das klappt auch gut. Ja.
Faszinierend. Also das war dann Schritt 4 jetzt von 6.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu Schritt 5, Umgang mit belastenden Gefühlen.
Ja, es ist ja nicht nur der Schmerz, der dann das Alarmsystem allgemein hochhält. Oft sieht man bei Menschen, die chronische Schmerzen auch haben, das sind Menschen, die haben vielleicht eh so einen Hang, so perfektionistisch zu sein. Und auch da ist es ja so, man ist sehr in Alarmbereitschaft, will alles richtig machen oder so. Oder bei anderen Menschen vielleicht gab es auch kritische Lebensereignisse, traumatische Lebensereignisse, die einfach dazu geführt haben, dass das Nervensystem eher in Alarmbereitschaft ist. Und um wirklich eine nachhaltige Veränderung durchführen zu können, ist es auch wichtig, diese Dinge zu adressieren. Also zu gucken, dass das allgemeine Bedrohungsniveau gesenkt wird. Also Menschen, die eher selbstkritisch sind oder so, dann da auch Selbstmitgefühl zu üben. Also das sind diese Übungen, die wir von Christine Neff kennen, Selbstmitgefühl, ja, Meditation und so. Oder allgemein guckt, dass man das Stressniveau so sinkt.
Und Schritt 6 ist den Blick auf das lenken, was Freude macht.
Ja, also total
banal. Das klingt auch fast zu einfach.
Aber es ist ja total wichtig, Menschen, die sehr eingeschränkt sind durch Schmerzen, die konzentrieren sich auch nur noch darauf. Es geht irgendwann nur noch um die Schmerzen. Und dann ist es ja auch so, manchmal, wenn man dann zum Arzt geht, die wollen, dass man ein Schmerztagebuch führt. Und dann muss man auch noch aufschreiben, wann man, wie oft die Schmerzen hat, wie die sind und so. Und es nimmt
und
so viel
Und dann macht man sein Gehirn, dann macht man sein Gehirn neuroplastisch ja wieder. Genau fokussiert man auf den Schmerz ausschließlich.
Ja, ja, genau. Ne? Ich mache das zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich schreibe nicht mehr auf, wann ich Schmerzen, weil ich will dem nicht so viel Raum lassen, ne? Aber am Anfang ist es halt wichtig, weil die Ärzte müssen ja schon wissen, was ist denn da los und so. Ja, aber irgendwann sollte es nicht so viel Aufmerksamkeit fressen. Ja.
Du bist ja natürlich empathisch, aber auch, weil du Therapeutin bist. Deswegen, was würdest du mir denn jetzt sagen, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und sage, nee, wir haben eben schon so ein bisschen kurz drüber gesprochen, aber nee, ich habe echte Schmerzen und hier so eine Sprechtherapie, wo ich dir einfach erzähle, was irgendwie lustig ist, das kann mir nicht helfen, ich glaube nicht daran.
Also ich würde erstmal sagen, ich kann das so nachvollziehen, dass das die Schlussfolgerung ist, weil unser Körper, wir biologisch dafür gemacht sind, wir gucken halt einfach, was in unserem Körper die Ursache sein kann. Und ich würde auch gar nicht dagegen ankämpfen. Ich würde sagen, das ist doch super, dann geh doch zu den Ärzten und guck doch mal, was sie sagen. Aber wenn dann nichts hilft, bin ich da und wir können gemeinsam mal gucken, weil du hast ja nichts zu verlieren, ne? Aber ich würde es total ernst nehmen. Also es ist auch wichtig, die Menschen zum Arzt vorher zu schicken und das medizinisch abklären zu lassen, weil es hilft uns ja dann auch, um weiter weitere, um auf die Beweisliste was draufzusetzen. Aber es ist eh wichtig, sauber zu arbeiten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich kann mir nur sehr vorstellen, dass wenn jemand Schmerzen hat und uns gerade zuhört, das vielleicht eben abwegig findet und sagt,
normal.
Warum soll ich mit dir darüber reden? Was soll da passieren? Weißt du so?
Ich kann das so nachvollziehen. Ja. Ich kann das auch. Ich habe auch alles andere erst probiert, bevor ich das gemacht habe. Weil ich gedacht habe, so, nee, es ist irgendwas. Und ich kann das total nachvollziehen. Aber oft ist es ja so, wenn jemand eh schon im Widerstand ist, hilft es nicht noch zu sagen, boah, nee, aber du musst das ja machen, sondern zu sagen, ja, super, probier das alles aus. Und wenn das nicht hilft, ich bin da oder das ist da und wir können das doch auch ausprobieren, weil Schaden tut es ja nicht. Ja?
Ja, und es gibt diesen schönen amerikanischen Spruch, keep that in mind.
Genau.
Einfach für, ne, wenn du alle MRTs durch hast und alle Ärzte geguckt haben, dann hör einfach die Folge vielleicht nochmal auf Wiedervorlage oder so. Für wen ist denn PRT geeignet und für wen nicht?
Also die ersten Studien, die richtig robust und gut sind, waren für chronische Rückenschmerzen oder Menschen, die halt Nackenschmerzen haben, wo kein klarer struktureller Befund vorliegt. Dann habe ich ja schon gesagt, Migräne, Long-Covid, Fibromyalgie, also wo ein Teil, wo auch psychisch eine Komponente drin ist, wo es keine anderen Erklärungen gibt. Ne? Und Menschen, die allgemein offen dafür sind, den eigenen Schmerz besser zu verstehen. Das ist immer schon mal sehr gut. Was Menschen, die nicht dafür so geeignet sind, sind, wenn es eine frische Verletzung ist, wirklich ganz klar ist, dass es hier eine Gewebsschädigung, Tumorschmerz oder eine entzündliche Erkrankung. Ne? Und so in jedem Fall bitte vorher gründlich ärztlich abklären lassen, vor Beginn der Behandlung.
Mhm. So, und jetzt kommen wir zur Forschung. Du hast ja eben schon gesagt, manche Studien sind jetzt gerade in der Mache. Da warten wir dann quasi drauf und machen vielleicht in einem Jahr einfach nochmal ein Update zu PRT oder so. Kann ja sein. Ne?
Ja.
Aber es gibt auch schon welche.
Es ist so krass, diese Studie. Du wirst, also ich bin aus dem Häuschen gewesen, als ich diese Studie gesehen habe. Also die haben diese Studie für Menschen durchgeführt mit chronischen Rückenschmerzen und sie heißt die Boulder Back Pain Study von Ashar, Gordon und Schubiner. Erschien 2022 in der JAMA Psychiatry, ein sehr, sehr gutes Journal. Da muss man erstmal reinkommen. Also das geht nur, wenn du wirklich was zu liefern hast. Ne? Und da wurden 151 Menschen mit chronischen Rückenschmerzen untersucht. Und wenn ich chronisch sage, damit meinen die Menschen, die über 10 Jahre schon Schmerzen hatten.
Wow.
Ja, also richtig heftig. Und die wurden randomisiert in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe, die hat halt PRT bekommen. Also das waren 8 Sitzungen über 4 Wochen, also ein relativ kurzer Zeitraum. Dann eine andere Gruppe, die hat so eine Placebo-Behandlung bekommen. Die haben so eine Kochsalzinjektion in den Rücken bekommen. Und eine andere, die letzte Kontrollgruppe, die haben halt das gemacht, was sie vorher auch schon gemacht haben. Also ihre routinemäßige Behandlung. Und das Ergebnis, nach 4 Wochen zeigte sich bei 66% der PRT-Gruppe Schmerzfreiheit oder nahezu schmerzfrei. Das heißt, Menschen, die seit über 10 Jahren chronischen Schmerz hatten, waren auf einmal danach, also nicht auf einmal, aber nach der Behandlung, schmerzfrei.
Wow.
Und das war deutlich mehr als im Vergleich zu den anderen Gruppen, also signifikant mehr als im Vergleich zur Placebo und zu der Standardgruppe. Und es gab auch eine Langzeitwirkung. 1 Jahr nach dieser Behandlung waren sie immer noch schmerzfrei.
Und 66% ist so eine hohe Zahl, da träumen viele Pharmaunternehmen davon.
Ja, ja, und das ist ja ohne Medikamente. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ohne Medikamente. Ne? Keine, und wir wissen ja, Schmerzmittel, je nachdem, was man da nimmt, das kann ja auch wirklich abhängig machen. Ja? Das ist ja in Amerika entwickelt. Die haben eh so eine Krise mit diesen ganzen Schmerzmitteln und so. Und ja, auch sekundäre Ergebnisse in der PRT-Gruppe, signifikant stärkere Verbesserungen bezüglich Schlafqualität, Depressivität und Ängstlichkeit, aber auch dieses, dass sie im Alltag nicht so behindert waren, eingeschränkt waren, ja. Und auch in den Hirnscans, das war auch krass als Befund. Es zeigte sich weniger Aktivität in den schmerzverarbeiteten Regionen, aber mehr Aktivität in Regionen, die mit Neubewertung und Emotionsregulation zu tun haben. Weil das ist das, was PRT lehrt. Du bewertest den Schmerz und die Ursache des Schmerzes neu und kannst deine Emotionen regulieren.
Faszinierend. Und dann gibt es auch noch eine Follow-up-Studie und die war zu dieser Studie quasi der Follow-up, oder wie?
5 Jahre danach, also 2025 erschien die dann, da wollten die halt gucken, was ist jetzt mit diesen PRT-Teilnehmern, wie geht's denen jetzt? Und auch da kann man sehen, eine signifikant geringere Schmerzintensität. 55% der PRT-Teilnehmer waren auch noch 5 Jahre nahezu vollständig schmerzfrei.
Wow.
Also, das ist
faszinierend.
Ja.
Und du bist auch richtig Fan, weil dir hat es ja auch so geholfen.
Mir hat es auch geholfen. Also ich bin nicht schmerzfrei. Also ich habe immer noch Migräne, aber das ist das, was mir wirklich geholfen hat. Ich habe, oh Gott, wie viel Geld ich ausgegeben habe für irgendwelche Gadgets, die auf Social Media Migräne irgendwie so, das ist irre. Und das ist Wahnsinn. Und ich finde, ganz viele Dinge hier sind natürlich Dinge, die wir auch schon kennen aus der positiven Psychologie, allgemein aus der Verhaltenstherapie. Aber ich finde, PIT vereint so das Allerbeste und Schönste der Verhaltenstherapie. Ich habe mich nochmal so richtig in die Verhaltenstherapie verliebt, als ich das gemacht habe.
Ja, oh.
Und ich finde auch sehr viele Dinge, die auch mit der buddhistischen Psychologie sehr gut passen. Ja.
Faszinierend. Du hast zum Abschluss jetzt auch noch ein paar Übungen natürlich für uns zum Mitnehmen quasi, to go, um es einfach mal auszuprobieren, weil, so wie du eben schon gesagt hast, was soll schon passieren?
Genau, eine Übung, die ich gerne noch mitgeben möchte, das ist, dass wir üben, den Self-Talk zu verändern. Denn wenn wir an Schmerzen leiden, ist es oft so, der Ton ist sehr rau, wie wir mit uns sprechen und dieses Katastrophisierende. Und da soll man sich wirklich wie so ein Skript aufschreiben, so 5 Zeilen. Wenn man dann Schmerzen hat, soll man sich das sagen und immer wieder laut vorlesen. Das ist sowas wie, und da könnt ihr die Wortwahl auch verändern, sowas wie: Hallo Gehirn, ich weiß, du hast gerade Angst. Dieser Schmerz, der entsteht aus einem erlernten neuronalen Muster und das ist keine echte Gefahr hier. Und ich weiß, dass du eher auf Nummer sicher gehen willst, um mich zu beschützen, also auch sehr wertschätzend. Und ich schätze all das, was du schon für mich getan hast, um mich zu schützen. Aber jetzt kannst du dich mal entspannen und gemeinsam können wir einen neuen, sicheren Umgang finden. Also ihr könnt das ja gleich nochmal hören, von vorne auch die Wortwahl ein bisschen ändern, aber dann fotografiert euch das ab, schreibt euch das irgendwo nieder und immer wenn dann so die Schmerzen kommen, das einfach nur mal lesen, auch wenn man es noch nicht glaubt, ja. Aber ihr werdet sehen, ziemlich wahrscheinlich am Ende, nachdem ihr das so gelesen habt, in einem ruhigen Ton, nicht so alarmiert, ja, in einer freundlichen Stimme, dass es euch anders gehen wird.
Und damit macht ihr neue Synapsen in eurem Gehirn und verändert eben euer Gehirn mit Neuroplastizität, weil ihr auf diese neue Art und Weise mit euch sprecht, weil ihr euch, wir haben es ja eben gelernt und gehört, auch in diesen 6 Schritten, ich sage immer 5, ich weiß nicht warum, es sind 6 Schritte, ja. Und einer war ja eben dieses sich selber Liebe schenken, sich selber Mitgefühl schenken. Und ja, es wird immer noch leider häufig von vielen so abgetan als so Wischiwaschi-Kram, aber unser Gehirn hört uns ja zu. Wir reden mit uns in unserem Kopf und formen ja damit unser Gehirn. Und wenn wir sagen, oh nein, Horror, schrecklich, oh Gott, Horror, es ist the worst case hier, das, was hier passiert, ist alles das Allerschlimmste, dann formen wir damit andere Synapsen, als wenn wir sagen, hallo Gehirn, ich weiß, dass du Angst hast. Dieser Schmerz entsteht aus erlernten neuronalen Mustern. Wie schön das ist. Und wie schön auch, dass es dir so viel geholfen hat und so viel besser geht. Und dass du das jetzt auch noch anwenden kannst. Das ist so cool.
Ja, also ich freue mich auf die ganzen Schmerzpatienten, die kommen. Wirklich. Also ich bin jetzt Schmerzfan.
Ja, weil du kannst jetzt Menschen glücklich machen auf eine ganz neue Art. Ne?
Genau, genau.
Oh, ist das faszinierend. Und dass es so tolle Studien schon gibt, ist super. Ja. Und dass jetzt gerade welche auch noch in der Mache sind, ist auch super, weil dann müssen wir nämlich nicht sagen, glaube dran, sondern wir können sagen, hier und hier und hier ist das Buch und hier ist die Studie. Toll, toll, toll. Und darauf aufbauend hast du auch wieder eine Schlussübung für uns mitgebracht, ne?
Natürlich Somatic Tracking. Also was sonst? Genau, wir machen die Herzübung, die Kernübung aus dem PRT.
Ja. Ist das spannend, was es alles gibt. Toll, toll. Wirklich, ich liebe meinen Job einfach, weil wir diese Gespräche führen können und es in die Welt rausbringen können. Wie gesagt, teilt diese Folge gerne, weil oft ist es ja so, wenn man über irgendwas voll begeistert ist und anderen Leuten davon erzählen will, dann sind die anderen immer erstmal so, was, hä, nein, glaube ich nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der das wirklich gut gebrauchen könnte, man kann es ja mal sich anschauen, vielleicht das Buch lesen, vielleicht diese Folge hören, vielleicht mal ausprobieren, vielleicht selber die Übung machen, den Self-Talk verändern, Schritt für Schritt einfach mal ausprobieren, was soll schon passieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt bei der Übung. Macht es euch bequem. Ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch hinlegen, wie ihr das möchtet. Richtig?
Genau, richtig.
Ja. Also macht es euch auf irgendeine Art und Weise bequem oder kommt nochmal zurück zu dem Podcast, wenn ihr jetzt gerade nicht könnt. Und dann macht ihr diese Übung einfach später nochmal. Dann vielen, vielen Dank für die Recherche natürlich, für all die Tipps und die Studien. Danke auch für die Übung, Mahjong. Und dann sage ich und bitteschön.
Nimm nun eine für dich bequeme Körperhaltung ein. Du kannst liegen oder sitzen. Das, was sich jetzt gut für dich anfühlt. Und wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Richte deine Aufmerksamkeit langsam nach innen. Auf eine körperliche Empfindung, die gerade da ist. Die gerade viel Aufmerksamkeit vielleicht von dir will. Wie würdest du diese Empfindung beschreiben? Wo genau spürst du sie? Ist sie eher an einem Punkt oder breiter verteilt? Beobachte die Empfindung. Ohne Angst, ohne Bewertung. Du musst nichts verändern, nichts wegmachen. Du bist einfach nur eine Beobachterin, ein Beobachter, so wie man aus einem Zugfenster die Landschaft vorbeiziehen lässt. Was passiert, während du hinausschaust? Wird die Empfindung stärker, schwächer oder vielleicht wandert sie auch? Es fühlt sich vielleicht an, als wäre etwas in deinem Körper nicht in Ordnung. Aber deine Muskeln sind gesund. Deine Nerven sind intakt. Was du spürst, ist ein Signal und dein Gehirn interpretiert dieses an sich harmlose Signal gerade als Gefahr, obwohl keine Gefahr besteht. Schau mal, ob du die Empfindungen weiter beobachten kannst, ohne sie loswerden oder verändern zu wollen. Es gibt nichts, was repariert werden müsste. Dein Gehirn zeigt dir gerade nur eine falsche Wahrnehmung. Bleib bei dieser Empfindung mit dem Wissen, sie ist sicher. Du bist in Sicherheit. Ist es nicht bemerkenswert, dass dein Gehirn in der Lage ist, an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper solche Empfindungen zu erzeugen? Stell dir vor, die Empfindungen wäre wie das Wetter an einem Tag am Meer. Mal zieht eine Wolke vorbei. Mal scheint kurz die Sonne durch, mal wird es windiger und du musst das Wetter nicht verändern. Du sitzt einfach nur da und schaust zu. Wie würdest du die Empfindung jetzt beschreiben? Vielleicht sogar mit einem leichten Lächeln. Was auch immer mit der Empfindung gerade passiert, es ist in Ordnung. Sie darf da sein, sie darf sich verändern oder sie darf auch einfach nur bleiben und chillen. Du bist sicher. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Atme noch einmal 3 tiefe Atemzüge ein und aus. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App.